Wir müssen die Politik dazu kriegen, Regeln zu gestalten. Einige Verbraucher wird es immer geben, die darauf achten. Vielleicht werden es auch ein paar mehr. Aber letztendlich wird es ganz viele geben, die es nicht tun. Sogar im Gegenteil, noch mehr verbrauchen. Und das heißt, es muss Regeln geben. Bei den Coffee-to-go-Bechern wäre das so schnell zu regeln. Und in vielen anderen Bereichen auch. Und damit müssen wir anfangen. Und damit, glaube ich, strengt man keine Freiheit an, sondern es gibt sozusagen Regeln, an die man sich halten muss. Und das wäre in so einem Bereich dringend notwendig. Deswegen müssen wir auf die Politik zugehen. Wir müssen auf die Multikonzerne zugehen. Letztendlich reichen aber auch da wiederum freiwillige Vereinbarungen nicht, wenn sie nicht überprüft werden, wenn es keine Sanktionierung gibt. Und letztendlich ist das der Aufruf, dem wir folgen sollten. Sprecht eure Abgeordneten an, sprecht sie an, nicht nur, wenn sie auch von der FDP sind, dass das durchgesetzt wird und dass man sich eher dafür stark macht, dass es in der EU noch andere Fortschritte gibt und auch hier in Deutschland selbstständig gehandelt wird. Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge Lobbyland. Das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Es geht um die Themen Lobbyismus, Transparenz, Korruption und Demokratie. Wir setzen sie in Beziehung zu den aktuellen Themen. Wann? Zweimal im Monat, immer mittwochs, wo? Überall, wo ihr Podcasts hört oder direkt unter www.lobbyland.de. Yeah, jetzt müsste eigentlich ein Tusch kommen. Denn wir feiern die 50. Sendung, aber das richtige Feiern holen wir nach. Heute bin ich nämlich ausnahmsweise alleine, aber es gibt auf jeden Fall eine Sendung. Und den Hinweis natürlich nochmal, bitte weitersagen, dass es uns schon seit 50 Folgen gibt und dass man unbedingt dabei sein soll, wenn die nächsten 50 kommen. Vielen Dank auch für die, die uns seitdem treu sind. Ich beginne, bevor es zum ersten Thema kommt, mit einem Hinweis auf eine gute Filmdoku, die auf der ARD lief und die dort in der Mediathek zu sehen ist, immer noch. Am Abgrund heißt sie und es geht um Aserbaidschan und die Verknüpfung dieser Autokratie mit dem Europäischen Parlament, aber auch der deutschen Politik, wie praktisch Autokratien und Konzerne sich Demokratie kaufen, sich die EU und Deutschland kaufen. Das ist sehr sehenswert und ich kann nur vieles bestätigen, was dort gezeigt wird. Wir werden aber auch das nochmal hier näher beleuchten in einer anderen Sendung. Jetzt zum ersten Thema, gleichzeitig auch die schallende Schelle, unsere Kategorie, die ihr kennt, und auch die Kategorie Plastik, die wir so häufig haben. Diesmal zusammengefasst in einem Thema, denn unsere schallende Schelle für den Aufreger, die Demokratiedemontage des Monats, geht an die Konzerne, die UN, die EU, an die deutsche Regierung und an uns alle. Ja, warum? Das werden wir nochmal erklären oder das werde ich nochmal erklären. Und es geht zum Thema Plastik und deswegen, glaube ich, betrifft es uns einfach alle. Ende des letzten Jahres kam bei der UN-Klimakonferenz 170 Staaten zusammen, um darüber zu debattieren, Plastik endlich mal zu reduzieren. Und was ist passiert? Es gab keine Einigung. Oh, das kennen wir ja schon von anderen UN-Konferenzen, zum Beispiel der Klimakonferenz, weil diese Konferenzen immer so aufgebaut sind, dass ein Staat oder wenige Staaten ausreichen, um alles zu boykottieren. Also man wartet sozusagen immer auf den letzten Blockierer, wenn man überhaupt was beschließen will. Also dass dieses System immer noch nicht ausgedient hat, finde ich schon sehr befremdlich. Und so kam es auch jetzt zu keiner Einigung, weil zum Beispiel Staaten wie Saudi-Arabien, ölproduzierender Staat, gar nicht will, dass man das Plastik reduziert, weil sie ja damit Geld machen. Und Geld ist natürlich wichtiger als alles andere auf dieser Welt. Und von daher gab es keine Einigung. Und es ist immer so schön, wenn wir dann Außenpolitik betreiben und so ein Land dann jetzt auch wieder mit schweren Waffen versorgen, auf der anderen Seite aber sie dann sowas zum Beispiel verhindern und blockieren können. Und da sind sie ja nicht nur an der Stelle am Start. Die weltweite Plastikproduktion hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Und verdienen tun daran, wie gesagt, ölproduzierende Staaten beispielsweise, aber eben noch viele andere große Multikonzerne, die eben viel Plastik brauchen oder meinen zu brauchen und in die Welt pusten, weil sie damit Verpackungen größer machen, damit überhaupt Verpackungen herstellen. Und natürlich wollen sie nicht, dass man dafür andere Lösungen sucht oder dass dieses Plastik reduziert wird. Deswegen ist es eines der Top-Lobby-Themen, weil da wirklich die großen Player der Welt auf den Plan gestellt sind, um das zu verhindern. Im vergangenen Jahr, besser gesagt jetzt schon vor über einem Jahr, haben sich noch 175 Nationen verpflichtet, bis 2024 dann zu einer Einigung zu kommen. Und wie gerade schon berichtet, hat das eben nicht funktioniert. Also das ist immer auch wieder so ein typischer Effekt von solchen Konferenzen. Man sagt, beim nächsten Mal beschließen wir aber was und nächstes Jahr machen wir dies und jenes oder in ein paar Jahren machen wir dies und jenes und dann passiert es nicht. Jedes Jahr werden etwa 19 bis 23 Millionen Tonnen Plastikmüll in die Gewässer dieser Welt eingeleitet oder einfach da reingehauen, nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn, und verpesten dort die Umwelt, gelangen dort in die Körper der Meerestiere, auf den Meeresgrund oder bilden Inseln, gerne auch alte Schleppnetze, die dann als Geisternetze rumschwimmen, wo sich dann wiederum Meeressäuger und auch alle anderen Tiere verheddern und elendig verenden. Aber das interessiert uns im Endeffekt nicht. Diese 19 bis 23 Millionen Tonnen, damit man sich das mal so vorstellen kann, das sind zwei große LKW-Ladungen pro Minute, die eingeleitet werden. Unsere Sendung ist jetzt ungefähr schon 6 bis 7 Minuten alt. Das heißt, man hat jetzt schon ungefähr 7 LKW-Ladungen im Meer wieder versenkt oder in den Gewässern, die uns natürlich irgendwann aber alle auch belasten werden. Also selbst wenn wir zu einer Reduzierung kommen würden, das muss man vielleicht bei Plastik nochmal deutlich sagen, wäre das ja kein Fortschritt, weil dieses Plastik sich eben nicht abbaut und dadurch ewig in unserem Kreislauf auf unserer Erde vorhanden sein wird. Das heißt, alles Plastik, was dazukommt, potenziert ja das Gesamtvolumen, die Gesamtgröße des Plastiks auf unserer Erde. Fortschritt wäre nur, wenn wir das, was jetzt da ist, reduzieren würden, also aus der Natur wieder rausnehmen würden, recyceln würden oder wieder überhaupt einem Kreislauf zufügen würden. So kommt einfach immer mehr hinzu. Das ist auch so eine typische Lobbysprache oder auch politische Sprache, dass wir einen Fortschritt irgendwo erzielen. Man muss aber schauen, ob das wirklich ein Fortschritt ist oder ob man nur den Rückschritt, den man jedes Jahr geht, etwas reduziert. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis. Ja, wir hatten jetzt die UN. Kommen wir zu Europa. In Brüssel hatten sich Unterhändler darauf geeinigt, bestimmte Einwegverpackungen aus Plastik ab 2030 zu verbieten. Da würde man wieder sagen Fortschritt, da würde ich wieder sagen, nein, es ist nur ein kleiner Schritt, aber es ist gar kein Fortschritt, sondern man versucht den Rückschritt nur etwas zu reduzieren, weil nämlich dieses Wörtchen bestimmte Einwegverpackungen dahinter steckt. Das heißt also nicht alle. Es gibt natürlich eine Menge Ausnahmen und da kann man wieder gucken, wo die Lobby besonders stark war. Also zum Beispiel To-Go-Becher. To-Go-Becher müssen nicht verschwinden. Da soll nur der Anteil von Papier etwas größer werden, was auch nicht besonders vorteilhaft ist, weil dafür werden wieder Bäume abgeholzt. Ja, es ist natürlich besser recycelbar und es ist dann sozusagen nicht so eine schlimme Verschmutzung. Aber bei To-Go-Bechern erschließt sich mich überhaupt nicht, warum man da Einweg braucht. Wenn man schon sozusagen unbedingt auch unterwegs noch seinen Kaffee trinken will, dann sollte man ja auf jeden Fall auf Mehrweg zurückgreifen. Und das wäre auch unglaublich schnell umsetzbar. Aber um auch da mal eine Zahl zu nennen, stündlich werden in Deutschland 320.000 Einwegbecher für Heißgetränke außer Haus verbraucht. Das sind 2,8 Milliarden im Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. 2,8 Milliarden im Jahr. Was das für eine riesige Zahl ist. So, und jetzt gibt es dann so bestimmte Verpflichtungen, wie gesagt, man macht da ein bisschen mehr Papier rein, Betriebe müssen sowieso eine bestimmte Mitarbeiterzahl haben, damit sie sozusagen dann umstellen oder anbieten, dass man auch bei ihnen einen Mehrwegbecher hat, ja, das funktioniert natürlich nicht, den dann zu nutzen, außerdem muss man ja extra bezahlen, wenn man das nicht nur einfach verbieten würde, das geht relativ schnell, dann würden die Industrie, die Wirtschaft, die kleinen Geschäfte und so weiter, würden sich so unglaublich schnell umstellen. Also erstens würden dann ein paar Leute mehr dann vielleicht ihren Kaffee doch in dem Kaffee trinken, vielleicht dann auch noch einen Kuchen essen und so weiter. Zweitens würde ganz schnell ein System geschaffen werden, wo du ganz unkompliziert deinen Becher immer wieder irgendwo abgeben kannst und man auch irgendwie ein oder zwei Systeme hat, die dann auch ganz schnell funktionieren. Man würde sich so schnell umstellen, so schnell kann man gar nicht gucken, wenn es nicht anders geht. Aber weil es anders geht, nimmt man natürlich den bequemeren Weg. Und wenn man ganz ehrlich ist, wir, da komme ich ja auch nochmal zu, als Verbraucherin natürlich dann auch. Also es gibt wieder Ausnahmen und noch was, es ist natürlich so, noch ist das nicht durch. Es müssen ja erstmal wieder die Staaten das dann auch durchwinken und dann ist es immer so, selbst wenn es mal was Gutes gibt von der EU und es gibt durchaus mal Beschlüsse im Europaparlament, die auch fortschrittlich sind oder zumindest in eine richtige Richtung gehen. Aber dann gibt es wieder irgendeinen Staat, so wie wir das bei der UN kennen, der das dann blockiert. Gerne auch übrigens Deutschland, weil die FDP mal wieder sagt, ach nee, das gefällt uns nicht, da machen wir nicht mit. Und schwupp ist Deutschland auch dabei. Und ja, jetzt sieht es so aus, als wenn Italien und eventuell auch Deutschland das dann wiederum blockieren und dann selbst diese kleine Entscheidung dann nicht zustande kommt und weiterhin also Plastik ohne Ende produziert und auch benutzt werden darf. Also hier ist Lobbyismus unglaublich greifbar. Ich habe das angesprochen, die Ölkonzerne, aber eben auch andere riesige Konzerne, die davon leben. Gab da mal interessanterweise die Zeitschrift, die ja nicht verdächtig ist in dem Bereich, das Kapital, hat mal so eine Top-10-Liste aufgestellt vor 2 Jahren oder so. Da haben sie mal die Firmen, Unternehmen, alles Multikonzerne aufgelistet mit dem meisten Plastikbedarf oder Verbrauch, wenn man dann so will. Auf dem 10. Platz landet Colgate und Palmolive. Würde man jetzt nicht so denken, ne? Kennt man vielleicht, ne? Das eine mit dem, ne, für die, du badest gerade deine Hände drin, das andere für die Zähne. Aber da gibt es natürlich ganz viele Marken, die da drunter gepackt sind. Aber die brauchen natürlich viel Plastik. 9. ist Mars. Natürlich nicht nur dieser süße Riegel, der dahinter steckt, sondern natürlich haben die auch eine Menge anderer und alles schön in Plastik verpackt. Platz 8 ist Danone. Die haben zum Beispiel so Marken wie Volvic oder eben auch diese Joghurt-Drinks, die natürlich alle schön in Plastik und meistens eben Einweg stecken. Und da wird natürlich eine Menge Plastik verbraucht. Man muss auch immer berücksichtigen, dass ja dieses Plastik nicht nur dann den Inhalt schützt, sondern dann häufig auch nochmal umverpackt wird, wiederum in Plastik und dann vielleicht nochmal auf so Container kommt, die dann auch mit Plastik umhüllt sind. Also da wird natürlich immer noch eine ganze Menge mehr Plastik verballert. Dann vielleicht interessant, ich nenne nicht alle 10, aber eine Platzierung noch 7, Philip Morris, würde man jetzt nicht denken, ne, warum Philip Morris, Zigaretten, ja gut, da ist auch ein bisschen Plastik drum und so, aber da sind es vor allen Dingen die Filter von Zigaretten insgesamt ist Plastik drin. So, und die landen natürlich auch richtig gerne alle in der Natur und werden nicht entsorgt. Und das ist ein riesen Problem, was fast keiner anspricht. Und Tabakindustrie, auch wenn sie dann ja mal durch ein paar Klagen endlich auch mal einen drüber bekommen hat, diese Lobby, da sind sie immer noch stark genug, dass das gar nicht thematisiert wird beispielsweise. Dann ganz weit oben Nestle, Unilever, also diese riesen Multikonzerne, natürlich auch mit viel Verpackung. Und Platz 2 und 1, nochmal 2 Getränkefirmen, Pepsi und Coca-Cola. Das hatten wir schon mal in einer Sendung, Folge 38, da haben wir über die schon mal gesprochen und auch über dieses Plastikproblem, ganz speziell bei diesen Flaschen. Flaschen gehören nämlich insgesamt somit zu dem größten Problem bei Plastik. Aber insgesamt sind es auf jeden Fall auch die Verpackungen und auch die Umverpackungen übrigens. Ne? Das gehört ja dazu. Die haben ja noch weniger Sinn und wir kennen das alle. Teilweise werden Verpackungen auch genutzt, um das Produkt größer zu machen, anschaulicher zu machen. Völlig unpraktisch wird es dann, aber es ist sozusagen unglaublich viel Plastik dran. Und auch das wird nicht vermieden. Aber hört nochmal in die Folge 38 rein. Ja, wir haben immer wieder an dieser Stelle bei Lobbyland eben über Plastik berichtet, so dass man sich da vielleicht langsam auch ein Bild drum machen kann. Es geht ja nicht nur um das Plastik, was dann sozusagen im Meer landet und deswegen ein Problem ist oder in der Natur landet, sondern dass daraus ein Cocktail entstehen kann, weil es lösen sich Stoffe aus dem Kunststoff, aus diesen Produktionen, die wir haben, aus den Flaschen heraus, ne? Wie Bisphenol A, da haben wir drüber gesprochen, auch in der vorletzten Sendung, wie dann so Cocktails entstehen können, die dann zum Beispiel unsere Hormone stören. Und die Folgen haben, die wir noch gar nicht absehen können. Dann natürlich vor allen Dingen die Entstehung von Mikro- und Nanoplastik, weil es verrottet nicht, es wird nur kleiner, das Plastik. Und dieses Plastik, was dann irgendwann kleiner wird, ist besonders gefährlich, weil es dann durch die Luft schwebt und von uns eingeatmet wird. Oder eben auch sonst wo in Pflanzen, in Tieren überall dann enthalten ist. Und Nanoplastik dann vielleicht sogar Zellwände durchstoßen kann. Und was das anrichten kann, wissen wir alles noch nicht. Das heißt also, nur das Gesamtproblem muss man sich mal anschauen. Das würde ich gerne auch nochmal auf den Punkt bringen. Es wäre nämlich heute auch in dieser Sendung meine Mutrede, geht nämlich dann auch zu Plastik. Die Bülow-Mutrede zum Thema Plastikwaren und Plastiklobby. Im 50. Lobbyland-Podcast geht die schallende Schelle zum Thema Plastik gleichzeitig an die Multikonzerne, die UN, die EU und die Bundesregierung und eigentlich an uns alle. Und das zu Recht. Viele reden über das Klima, auch zu Recht, aber fast niemand oder sehr wenige reden über den wachsenden Plastikmüllberg. Die riesige Zeitbombe, die immer größer wird, und wo nichts von abgebaut wird. Und wenn es abgebaut wird, dann wird es zu Mikroplastik und zu Nanoplastik, was dann noch viel belastender ist, wofür wir gar nicht wissen, was am Ende dabei rauskommt und wie es uns schädigt. Und das können wir auch noch gar nicht abschätzen. Es lagert sich dann in Pflanzen ab, in Tieren ab, das kennen wir ja alles schon. Und dann aber auch noch in unseren Böden und letztendlich sogar in uns selbst. Ungefähr eine Checkkarte Plastik haben wir täglich, die wir zu uns nehmen und die dann in unserem Körper verweilt. Das muss man sich mal vorstellen. Und es ist jämmerlich, wie wenig wir wirklich darüber wissen, obwohl das, was wir schon wissen, sollte uns dazu bringen, endlich aufzuhören mit diesem Plastikwahn und ihn nicht noch jeden Tag zu vergrößern. Aber genau das tun wir. Wir haben sozusagen in wenigen Jahren die Produktion von Plastik nochmal verdoppelt. Und wir müssten ja eigentlich Plastik aus der Natur wieder herausnehmen, aus dem Prozess rausnehmen. Wir machen genau das Gegenteil. Und das muss endlich beendet werden, weil die ganzen Meere belastet werden. Aber wie gesagt, unser ganzes Ökosystem und auch wir selbst werden dadurch belastet. Und wir können es eben noch gar nicht absehen, was am Ende passiert. Und nur ein kleiner Teil wird recycelt und das mit einem hohen Energieaufwand. Auch das wird meistens nicht diskutiert. Ungefähr 40% des ganzen Plastikwahns sind Verpackungen und teilweise Umverpackungen, die völlig unnütz sind. Einmal wird es verpackt und das war's dann. Auch da ist der Nutzen natürlich sehr begrenzt. Also warum geht aber die Schelle jetzt sozusagen an alle, die ich da aufgelistet habe? Das will ich nochmal deutlich machen. Erste Schelle an die Multikonzerne. Warum? Weil sie für einen Großteil des Plastikwahns verantwortlich sind. Ihn produzieren und sehr stark natürlich Lobby betreiben, dass das auch so bleiben darf. Weil es ist schön günstig, Plastik zu produzieren und der Abfall stört einen ja nicht, da muss man ja auch nichts für bezahlen. Das bezahlen ja letztendlich die Menschen, was damit passiert und welchen Schaden das Plastik anrichtet. Und da betreiben sie eine schöne Lobbyarbeit, dass das auch so bleibt. Schön im Verbund dann mit den Ölkonzernen und den Ölstaaten wie Saudi-Arabien, die dann auch mit im Boot sind. Zweite an die UN. Warum? Weil dort immer wieder nur Konferenzen stattfinden, die keine Ergebnisse haben. Weil man wieder auf den letzten Bremser, Blockierer wartet, weil man das ja schön einstimmig machen will und dann sich immer wieder vertröstet, ach, dieses Jahr haben wir leider nichts erreicht, aber nächstes Jahr wird es bestimmt besser. Nein, es wird nicht besser, weil es ein starkes Interesse von Lobbys, von Staaten gibt, dass nicht weniger Plastik verbraucht wird. Und solange es ein monetäres Interesse daran gibt, aber solange es da um Geld geht, wird sich das auch nicht ändern. Deswegen muss man mit den Staaten vorangehen, die das wollen, die das machen und dann harte Zölle auf Plastik bringen und auf die Staaten, die das eben nicht machen. Dann hat man auch eine Chance. Aber genau den Weg geht man nicht, weil man sich nicht mit den Lobbys anlegen will. Auch die UN nicht. Das Gleiche gilt im Prinzip für die EU. Die haben dann ein paar Maßnahmen beschlossen, aber sehr halbherzig. Und so richtig anlegen mit den Lobbys tun sie sich eben auch nicht, weil es immer wieder viele Schlupflöcher gibt, weil es Ausnahmen gibt, genau da, wo es weh tut. Strohhalme tut ehrlich gesagt fast niemandem weh. Auch nicht die Tüte, das ist super, dass die weg ist, aber auch die Tüte bei dem Einkaufsladen ist letztendlich nicht das Gros der Verpackung. To-Go-Becher wären schon eine ganz andere Nummer beispielsweise und erst recht die ganzen Plastikflaschen bei den Getränken. Dass die endlich wegkommen. Und natürlich gibt es dafür Alternativen, das wissen wir ja längst. Also auch die EU ist nicht weit genug und auch die wartet wieder auf die Bremser, weil selbst das, was sie jetzt beschließen wollen, verhindert werden kann, zum Beispiel auch von Deutschland. Und deswegen ist auch drittens wieder, oder viertens dann sind wir ja schon, die Ampel und die Bundesregierung leider im Spiel, weil die FDP sich da vielleicht wieder nicht durchringen kann, dem zuzustimmen und SPD und Grüne wieder Krokodilstränen sich rausdrücken müssen und sagen, wir können ja nichts machen, die FDP verhindert das. Ja, da müssen sie vielleicht mal die FDP verhindern oder mal sagen, naja, wenigstens jede zweite, dritte Abstimmung muss dann mal anders laufen, als die FDP das will oder regiert uns alleine die FDP. Also auch da muss die schallende Schelle verteilt werden, letztendlich auch an den Bundestag, weil der Bundestag dann irgendwann sagen muss, das Kasper-Theater, was ihr da aufführt, Bundesregierung, reicht uns. Wir beschließen jetzt, dass die Regierung ausführen soll. Ich will nochmal an die Gewaltenteilung erinnern. Die Regierung führt nämlich eigentlich nur aus. Wir beschließen jetzt, dass die Regierung dazu stimmt, wenn diese Verordnung kommt in der EU. Egal, was die FDP jetzt sagt oder nicht. Macht das einfach mal im Bundestag. Das wäre schön, aber die Schelle geht auch an uns alle, weil wir letztendlich auch dazu beitragen, dass der Plastikbedarf immer größer wird. Wir uns immer mehr Plastik anschaffen. Ich weiß, es gibt einige, die versuchen, das zu vermeiden. Es sind aber Tropfen auf dem heißen Stein, weil letztendlich geht die Plastikproduktion nach oben und auch der Bedarf nach oben und weil alles im Plastik eingesetzt werden muss. Und das sind natürlich letztendlich wir auch schuld, weil wir dieses Plastik gebrauchen, weil es auch für uns schön bequem ist. Ich erzähle mal eine Geschichte, die ein bisschen bezeichnend ist. Ich habe so einen Coffee-to-go-Becher, habe den übrigens auch mal an den Umweltausschuss verteilt, dass jeder da mal einen hatte, weil auch da gab es viele Plastik-to-go-Becher, obwohl man da ja auch Tassen kriegen konnte, da saßen wir im Ausschuss, aber trotzdem kamen viele mit ihren Plastikbechern dahin. Dann gab es die Corona-Zeit und in der Deutschen Bahn, wo man sonst mit dem Coffee-to-go-Becher hingehen konnte, kriegte man nur noch Plastikbecher. Jetzt war aber Corona vorbei und ich ging wieder, um meinen Kaffee zu holen mit meinem To-go-Becher. Musste dann aber diskutieren, weil da irgendwie immer noch nicht so wirklich umgestellt wurde und man gesagt wurde, nee, wir haben das ja abgeschafft, naja, okay, wir müssen es wieder ein. Also ich musste diskutieren mit ihm, habe ihm nochmal erklärt, warum das so wichtig ist, dass man nicht so viel Plastik braucht. Hab dann doch meinen Kaffee gekriegt in meinem selbst mitgebrachten Coffee-to-go-Becher. Und die Dame hinter mir, die die ganze Zeit dabei war und das Gespräch gehört hatte, ich war dann noch dabei, mein Geld einzusortieren, bestellte dann auch einen Kaffee und sagte, ich hätte gerne noch einen zweiten Becher, weil der Becher ist immer so heiß und den tue ich dann da drunter. Und das sind natürlich die Momente, wo man zu viel kriegt, wo man wirklich anstatt Mut machen will, die Wut kriegt. Das zeigt aber auch genau, dass es eben nicht ausreicht, dass wir versuchen, irgendwo Plastik einzusparen, den andere dann wieder zusätzlich verbrauchen, sondern dass es vor allen Dingen darum geht, die Politik zu Regeln zu bringen. Das ist immer das, was ich wieder am Ende predige. Wir müssen die Politik dazu kriegen, Regeln zu gestalten. Einige Verbraucher wird es immer geben, die darauf achten. Vielleicht werden es auch ein paar mehr, aber letztendlich wird es ganz viele geben, die es nicht tun. Sogar im Gegenteil, noch mehr verbrauchen. Und das heißt, es muss Regeln geben. Bei den Coffee-to-go-Bechern wäre das so schnell zu regeln. Und in vielen anderen Bereichen auch. Und damit müssen wir anfangen. Und damit, glaube ich, strengt man keine Freiheit an, nichts, sondern es gibt sozusagen Regeln, an die man sich halten muss. Und das wäre in so einem Bereich dringend notwendig. Deswegen müssen wir auf die Politik zugehen. Wir müssen auf die Multikonzerne zugehen. Letztendlich reichen aber auch da wiederum freiwillige Vereinbarungen nicht, wenn sie nicht überprüft werden, wenn es keine Sanktionierung gibt. Und letztendlich ist das der Aufruf, dem wir folgen sollten. Sprecht eure Abgeordneten an, sprecht sie an, nicht nur wenn sie auch von der FDP sind, dass das durchgesetzt wird und dass man sich eher dafür stark macht, dass es in der EU noch andere Fortschritte gibt und auch hier in Deutschland selbstständig gehandelt wird. Das wäre mein Appell und meine Rede für heute.
Ein Podcast macht Arbeit und kostet Zeit. Wir, also das Team der Initiative Lobbyland, machen das alles ehrenamtlich. Umso mehr freuen wir uns, wenn ihr sagt, hey, mehr davon. Falls ihr uns also unterstützen möchtet, macht Werbung für den Podcast, teilt ihn, bewertet ihn, kommentiert, hinterlasst ein Like oder abonniert uns, je nachdem, auf welcher Plattform ihr euch befindet. Ihr wollt selbst bei uns aktiv werden und noch mehr unterstützen? Dann meldet euch bei team@lobbyland.de.
So, ja, wir sind schon beim letzten Teil und zwar die Ampel und Europa. Wir hatten das Thema gerade eben bei Plastik, weil auch da wieder droht, dass die FDP am Ende dagegen ist und damit die Ampel sich nicht dafür aussprechen wird. Jetzt muss man da vielleicht mal ein bisschen was erklären und das passt ja dann ganz gut in diese Sendung rein. Genau über diese Abstimmungspraxis in Europa zu sprechen. Weil es sich ja immer so anhört, auch wenn die Medien darüber berichten und generell, ja, die FDP verhindert das und dann geht man wieder zum nächsten Thema. Also erstmal muss man mal drüber nachdenken, das, was ich schon angedeutet habe, was das bedeutet. Ne? Also in Europa machen sich da ja viele Leute Gedanken drum, wie man doch bestimmte Fortschritte oder zumindest in die richtige Richtung mal denken und auch handeln kann. Und dann gibt es viele Diskussionen, viel Papier wird gewälzt. Manchmal dauert es Jahre über Jahre, bis dann mal was durchgebracht worden ist. Und dann, ja, kommen die Staaten und dann gibt es ein oder zwei Länder, die sagen, nee, machen wir nicht mit. Und dann machen vielleicht noch andere nicht mit und dann wird das alles gekippt. So, das ist schon mal eine Praxis, die ziemlich übel ist, weil so Blockierer fast immer alles verhindern können und man nicht nach vorne kommt. Das schon mal vorweg, was irgendwie ziemlich problematisch ist. Und dann haben wir hier zusätzlich in dieser Ampel jedes Mal ein Kasper-Theater. Und das muss ich leider so nennen, was vorgeführt wird und worüber wir nie reden. Wir reden dann zwar immer über die böse FDP, die das verhindert hat, aber was eigentlich passiert, darüber reden wir nicht. Weil es ist nicht alleine die FDP verantwortlich. Letztendlich ist das mittlerweile ein etabliertes System, was völlig falsch läuft. Weil letztendlich versuchen dann auch noch alle drei davon zu profitieren. Die Grünen sagen, ja, wir haben das gewollt. Aber die FDP wollte das nicht. Die SPD hält sich meistens ganz raus und die FDP hat was verhindert und wird von ihrer Klientel dafür noch gefeiert. So, ne? Und die anderen werden aber auch nicht bestraft, weil, ja, sie konnten ja nichts dafür. Und wenn man sich die ganzen Schönredner von Grün und SPD anhört, hat man das dann schön auf die FDP abgeschoben. Was willst du eigentlich, ne? Schimpf doch auf die FDP. So, das ist ein schönes Spektakel, was dort aufgeführt wird, aber es ist ja totaler Quatsch, so Demokratie zu verstehen und so zu handeln. Das haben sie ja schon beim Lieferkettengesetz gemacht, das haben sie bei Glyphosat gemacht, jetzt bei Plastik, also bei mehreren Gesetzen findet genau dieses Vorgehen statt. Und das darf eben nicht passieren. Sondern wir haben, wenn wir eine repräsentative Demokratie, dann müssen wir auch repräsentiert werden. Da müssen auch gerade Grüne und SPD dafür repräsentieren, wofür sie gewählt werden. Und das kommt ja bei all den Gesetzen nicht zum Tragen. Weil das muss ich nochmal klar sagen, diese Enthaltung, also wenn die drei sich nicht einigen, genauso ist ihr Vorgehen, dann enthalten sie sich. Aber eine Enthaltung ist eine Nein-Stimme auf europäischer Ebene. Das heißt, es wird wie eine Nein-Stimme behandelt und es reicht dann eben teilweise aus mit anderen Staaten, dass dieses Gesetz nicht durchkommt. Und es kann ja nicht sein, dass der kleinste Koalitionspartner, also bei jedem Gesetz immer das verhindern kann, was in Europa kommt. Egal, was die beiden anderen Koalitionspartner sagen. Da muss man ja ganz andere Möglichkeiten schaffen. Das ist für mich eben nicht Demokratie. Nochmal zur Erinnerung. Die FDP hat 91 Sitze im Bundestag, die Grünen 118 Sitze und die SPD hat 207 Sitze. Macht zusammen 416 Sitze. Wenn man das mal hochrechnet, dann hat die FDP also einen Anteil von 22%, knapp 22% an der Regierung. 22%. Okay, jetzt sind wir mal sehr großzügig, ne? Man will ja irgendwie dem Koalitionspartner da auch bei der Stange halten und so weiter. Dann sagen wir mal, man gesteht ihnen ein Viertel zu an der Regierung, also 25%. Dann müsste sich genau das ja bei den Abstimmungen bemerkbar machen. Dann könnten sie vielleicht bei jeder vierten Abstimmung, die in Europa kommt, wo die beiden anderen Koalitionspartner anderer Meinung sind, vielleicht dann mal ihr Veto einlegen. Aber nicht bei jedem Gesetz. Weil ansonsten hätten sie ja 100% und die anderen könnten sich ja im Prinzip nie durchsetzen. Genau so müsste man das eigentlich behandeln, dass man sagt, okay, bei jedem vierten Beschluss könnt ihr ein Veto setzen, ansonsten setzt sich die Mehrheit in einer Koalition durch. Gleiche könnten natürlich dann irgendwo auch die Grünen machen und das Gleiche könnte die SPD wahrscheinlich dann sogar eher bei jeder zweiten Abstimmung machen. Natürlich wäre das möglich. Jetzt weiß ich, wie Politik funktioniert. Ich war ja bei solchen Verhandlungen häufig dabei. Dann kann man natürlich auch anders handeln. Man kann bei Uneinigkeit sagen, okay, pass auf, es gibt ein Gegengeschäft. Ne? Also wir winken das durch in Europa. Aber bei der Ausgestaltung in nationales Recht und so weiter, da kommen wir der FDP ein bisschen entgegen und ihr kriegt da euer Rässelchen und dann machen wir vielleicht nochmal so eine Sonderverordnung oder wir machen eine Übergangszeit, bis das dann wirkt und so weiter. Oder wir verhandeln das gleichzeitig mit einem anderen Beschluss oder Kompromiss, wo wir uns nicht einigen können. Da setzt sich die FDP dann durch und in dem Falle setzen sich dann Grüne und SPD durch. So werden eigentlich Kompromisse gemacht. Und das ist eigentlich Demokratie. Natürlich ist Demokratie nicht, dass man immer alles durchsetzen kann. Aber es kann auch nicht sein, dass ein Koalitionspartner in bestimmten Bereichen sich ständig durchsetzen kann. So müsste man eigentlich handeln. Und weil nicht so gehandelt wird, glaube ich, dass das einfach ein Kasper-Theater ist, weil eigentlich die SPD und die Grünen zumindest, dass sie sich wichtig genug finden, das durchzusetzen und weil sie ja alles auf den Koalitionspartner schieben können, es auch vorgeschoben ist, dass sie denn eigentlich doch dafür sind und das ja so wichtig finden und letztendlich da nur eine große Täuschung stattfindet. Wenn es andersrum wäre, dann würde man genau diese Kompromisse machen, die ich gerade beschrieben habe. Und genau das wird in den Medien meistens, oder eigentlich habe ich das nirgendwo gehört, so dargestellt, obwohl auch da doch Leute sitzen, die mal bei solchen Gesprächen dabei waren. Ich habe einige Koalitionsgespräche geführt, zumindest auf dieser Umweltebene, und ich weiß doch, wie sowas am Ende ablaufen kann. Aber hier läuft es so nicht ab. Von daher muss man von einer freiwilligen Blockade sprechen und die Verantwortung eben nicht nur der FDP, sondern den Grünen und der SPD mitgeben. Ich glaube, dass das ein Punkt ist, der genau dazu führt, dass am Ende die Menschen oder ein Teil der Menschen Parteien insgesamt nicht mehr ernst nehmen und insgesamt nicht glauben, dass sozusagen ihre Interessen gewahrt werden und dass es eigentlich auch egal ist, wer an dieser Regierung sitzt, dass sich eben nichts ändern wird und dass es ein bisschen vorgeschoben ist, den Koalitionspartner, den man hat. Ich kenne das aus der Großen Koalition gut, da hat die SPD häufiger gesagt, wir wollen das ja gerne machen, aber der Koalitionspartner will das nicht. Manchmal stimmte das, aber ich weiß genauso, dass es einige Punkte gab, die Parteitagsbeschluss waren, die auch im Wahlprogramm war, die man im Wahlkampf gebracht hat, die aber eigentlich niemals von der Spitze durchgesetzt werden wollten. Und dann hat man schön den Koalitionspartner vorgeschoben. Man hat es aber bei Koalitionsverhandlungen niemals wirklich debattiert. Das ist die Realität in der Politik. Und das wäre schön, wenn das auch mal in den Kommentierungen, in den Einordnungen, in den Medien, in der Öffentlichkeit so rüberkommen würde, weil nur dann wird sich auch was daran ändern, dass sie damit eben nicht mehr so einfach durchkommen. Ja, kleiner Einblick in die Realpolitik, wie man so schön sagt, und wie das dort abläuft. Und ich finde, genau da müsste sich stark was ändern, weil gerade hier auf europäischer Ebene dann doch einige wichtige Dinge zur Abstimmung gestellt werden, wie wir das gesehen haben. Und es nicht sein kann, dass eine kleine Partei das alleine verhindert oder besser gesagt die anderen sich einen schlanken Fuß machen, weil sie die Verantwortung abschieben. Genau, ja, damit sind wir schon am Ende dieser Sendung. Ich hoffe, es hat funktioniert und ihr wart bis zum Ende dran und konntet einer Stimme folgen. Beim nächsten Mal sind wir dann wieder zu zweit. Ich hoffe, ich konnte ein paar Dinge rüberbringen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, bleibt doch Lobbyland treu und habt noch eine gute Woche. Bis dann. Ciao.